Wie gesagt, wird mein Vortrag über die anarchistische Bewegung in der Schweiz Ende des 19. Jahrhunderts gehen. Und man kann sagen, dass die Schweiz durch ihre zentrale Lage in Europa einerseits und andererseits durch ihre als liberal bekannte Asylpolitik seit 1848 ein Zielort von vielen politisch aktiven Migrantinnen und Migranten war. Darunter befand sich auch eine unbekannte Anzahl an Anarchistinnen und Anarchisten. Die Angst vor der anarchistischen Propaganda, der Tat, vor dem anarchistischen Terrorismus wurde ab Mitte der 1880er Jahre vor allem auch durch die neu aufkommenden Massenmedien auch in der Schweiz sehr stark verbreitet. Auf Titelseiten gab es Zeichnungen und Karikaturen von bombenwerfenden Anarchisten und das war dann auch häufig das Bild, das in einer breiten Bevölkerungsschicht mit dem Anarchismus verbunden war. Auch das Bild einer weit verzweigten Geheimorganisation der Schwarzen Hand, der Mano Negra, der geheimen Bruderschaft von Bakunin, die über unendliche Mengen an Dynamitwaffen verfügte und dies in jedem Land, an jedem Ort, in jeder Kleinstadt in der Idee vor allem der Herrschenden, aber auch durch die Massenmedien verbreitet, vieler anderer Leute. Der Schweizerische Bundesrat begegnete diesen Ängsten vor allem auch mit Ausweisungen von ausländischen anarchistischen Aktivisten und Aktivistinnen. Im Fokus dieses Vortrages steht die Zeit zwischen 1878 und 1900, in welcher der Schweizerische Bundesrat 240 Ausländerinnen und Ausländer als Anarchisten und Anarchistinnen aus der Schweiz wegwies. Bis 1914 wurden es noch einmal etwa 200 mehr, die ausgewiesen wurden. Die werde ich hier aber nicht behandeln. Der größte Teil der Ausgewiesenen stammte aus Nachbarländern der Schweiz, vor allem aus Frankreich, Italien, Österreich, Ungarn und dem Deutschen Reich, einige auch aus dem großen Zarenreich zu diesem Zeitpunkt. Und in dieser Gruppe der russischen Anarchistinnen und Anarchisten waren eigentlich auch die einzigen Frauen, die ausgewiesen wurden. Man kann sagen, es wurden eigentlich nur Männer ausgewiesen, ganz grundsätzlich, bis auf drei Frauen aus Russland, die auch ausgewiesen wurden. Wenn man jetzt hier auf der Statistik die Verteilung dieser Ausweisungen anschaut, dieser 240 über diesen Zeitraum, dann fällt auf, dass es einzelne Jahre gibt, die extrem ausschlagen, allen voran das Jahr 1898 mit 88 Ausweisungen, das Jahr, das ein Drittel aller Ausweisungen und die höchste Anzahl an Ausweisungen ausmacht. Grund dafür die Ermordung der österreichischen Kaiserin Sissi in Genf durch einen italienischen Arbeiter Luigi Luceni. Auf die werde ich dann später zurückkommen. Die anderen Ausschläge, die man sieht, sind eigentlich immer verbunden mit der Einführung neuer Gesetze oder mit besonderer Aufmerksamkeit auf die anarchistische Bewegung in der Schweiz. Ich werde die zwei Ausweisungsbeschlüsse mit der höchsten Anzahl an Ausgewiesenen, die eine mit 21 Personen im Jahr 1885 und die in der Folge der Ermordung von Sissi 1898 ein bisschen vertiefter anschauen in meinem Vortrag. Und sonst zuerst kurz einige einführende Worte über die Entwicklung der politischen Polizei, der Repressionsorgane und der Form der Datensammlung dieser politischen Polizei in der Schweiz beleuchten. Nachher diese zwei Beispielfälle anschauen und zum Schluss nochmal ein paar weitere Beispiele betrachten. Das ist eigentlich der grobe Ablauf des jetzigen Vortrags. Vielleicht ganz kurz noch zu Beginn, der Begriff der Ausweisung, den ich heute verwende, der beschränkt sich eigentlich nur auf die eidgenössische Ausweisung. Das war eine Kompetenz des Bundesrates, basierend auf einem Verfassungsartikel, der besagt, dass der Bundesrat das Recht hat, Fremde, welche die innere oder äußere Sicherheit der Schweiz gefährden, auszuweisen. Und dies als eine administrative Maßnahme, gegen die es keine Form des Widerspruchs oder des Rekurses gab, sondern der Bundesrat konnte einfach deklarieren, du bist ausgewiesen, und mit dem hat es sich dann wenigstens auf der juristischen Ebene. Was es dann eben auch gab, waren kantonale Ausweisungen, wo einzelne Kantone Menschen ausweisen konnten, und gerade die kantonalen Ausweisungen wurden vor allem auch gegen schweizerische Anarchistinnen und Anarchisten angewandt, da man zu diesem Zeitpunkt noch nicht das Niederlassungsrecht in der ganzen Schweiz besaß, auch als Schweizer Bürgerin oder Bürger, sondern nur für den jeweiligen Kanton, und ein anderer Kanton als sein Heimatkanton einen problemlos ausweisen konnte. Was es auch gab, war die Ausweisung als Konsequenz von strafrechtlichen Verurteilungen. Das war eigentlich der erste größere Fall in der Schweiz, wo ein Anarchist betroffen war im Jahr 1878. Der Herausgeber der Avantgarde, einer anarchistischen Zeitung, der für 10 Jahre des Landes verwiesen wurde, wegen der Produktion dieser Zeitung. Was man auch sagen kann, ich habe dieses Thema vor allem von einer staatlichen Perspektive aus angeschaut. Ich habe im Bundesarchiv, teilweise in kantonalen Archiven, die Akten der politischen Polizei, der Bundesanwaltschaft, der Strafverfolgungsbehörden angeschaut und sehr wenig eigentlich die Akten der Gegenseite, der anarchistischen Seite, weil diese häufig sehr schlecht zugänglich sind auch. Und ich im Rahmen meiner Abschlussarbeit an der Uni gewisse Grenzen setzen musste auch. Was man dann aber findet in diesen staatlichen Akten, sind häufig auch Verhörprotokolle von Anarchistinnen und Anarchisten, sind Gegenstände und Dokumente, die bei Hausdurchsuchungen beschlagnahmt wurden, sind Plakate und Ähnliches, die dann doch wieder auch einen gewissen Blickwinkel von Seiten der Anarchistinnen und Anarchisten auf die Geschehnisse zulassen. Was man hier sieht, relativ schlecht, kann man ein bisschen dunkel machen nach vorne. Das ist ein sogenanntes Kreisschreiben der politischen Polizei, die von der Bundesanwaltschaft ab 1898 eigentlich regelmäßig in einem monatlichen Abstand verschickt wurden an die verschiedenen Polizeidirektionen der Kantone. Zuerst handgeschrieben und dann später ab 1902 maschinengeschrieben. Und bereits diese Produktion dieser Kreisschreiben, wo persönliche Informationen, wo Wohnorte, Adressen und Vorwürfe gegen einzelne Anarchisten aufgelistet werden, hat einen Großteil der Arbeitskapazität der Bundesanwaltschaft gebraucht, vor allem als sie noch handschriftlich abgeschrieben werden mussten. Vielleicht kurz ein bisschen zurück noch. Bereits kurz nach der Schaffung des Bundesstaates 1848 wurde das Mittel der Ausweisung schon großflächig angewandt. Es gab eine relativ große Bewegung von deutschen Arbeitervereinen und Arbeiterbildungsvereinen in der Schweiz, wo sowohl deutsche wie auch Schweizer Arbeiter und auch Arbeiterinnen organisiert waren. Und die wurden dem Bundesrat sehr schnell ein Dorn im Auge, weil sie als revolutionär betrachtet wurden. Und bereits 1850 wurden von 20 bestehenden Vereinen 16 zwangsaufgelöst und 14 unter polizeiliche Kontrolle gestellt. Und etwa 200 Arbeiterinnen und Arbeiter wurden aus der Schweiz ausgewiesen. Das war eigentlich die erste große Anwendung dieser Ausweisungskompetenz des Bundesrates. Bis zu den Ausweisungswellen gegen die Anarchistinnen und Anarchisten gab es jedoch nur noch vereinzelt Fälle, wo diese Kompetenz angewendet wurde. Was ich in meiner Arbeit auch nicht betrachtet habe, sind gewisse außerordentliche Ereignisse. Beispielsweise gab es in Mailand im Jahr 1898 einen Aufstand gegen die dortige Stadtregierung und gegen den italienischen Staat als Ganzes, der auch stark von anarchistischen und sozialistischen Kreisen mitgetragen wurde. Es kam zum Militäreinsatz und das Militär schoss auch und tötete einige Arbeiterinnen und Arbeiter. Und auf Bekanntwerden dieser Ereignisse gab es in vielen Schweizer Städten Versammlungen, vor allem italienischer Arbeiterinnen und Arbeiter, aber auch zentral von Anarchisten mitorganisiert, wo beschlossen wurde, dass Leute jetzt losziehen wollen Richtung Italien und sich an diesem Aufstand beteiligen wollen. Einzelne Leute waren bewaffnet, sie gingen direkt auf die Züge und versuchten so schnell wie möglich Richtung Tessin und Italien zu kommen. Auf Antrag der Tessiner Kantonsregierung und natürlich auf Druck Italiens bot der Bundesrat Militär auf im Tessin. Das Militär wurde auch eingesetzt. Es schoss nicht, aber es verhaftete etwa 250 dieser Richtung Italien ziehenden, vor allem auch Anarchistinnen, und begleitete sie direkt an die Grenze und übergab sie in den italienischen Behörden. Dabei handelt es sich nicht um eine Ausweisung, aber de facto eine Auslieferung, die rein, was die Zahlen angeht, der betroffenen Personen eigentlich etwas vom Gravierendsten ist, was in dieser Zeit passiert ist, vor allem weil Auslieferung vorher eigentlich von der Schweiz sehr selten praktiziert wurde, gerade auch von politisch Aktiven, auch Anarchistinnen, mit der Ausnahme des Falls Nechayev 1873, der eigentlich als erster und für Jahre lang einziger ausgeliefert wurde. Aber diesen Fall konnte ich leider nicht untersuchen, dennoch wäre er sehr spannend. Zu den grundlegenden Entwicklungen eigentlich der politischen Polizei. Die Überwachung der Anarchistinnen und Anarchisten begann spätestens im Jahr 1884. Es gab ein erstes geheimes Kreisschreiben vom Bundesrat, das die Kantone aufforderte, die Anarchisten endlich ein bisschen besser zu überwachen. Dies, weil in diesem Zeitraum es zum ersten Mal eigentlich zu einem größeren Auftreten von Anarchisten als politisch motivierte Attentäter oder auch als Durchführer von Raubüberfällen gab. Darunter war der bekannte Fall die beiden Anarchisten Stellmacher und Kammerer, die in Österreich in der Nähe von Wien mehrere Überfälle begingen, auch in Frankreich und Deutschland, und auch einen Polizeikommissar erschossen, der sie vorher verfolgt und bedrängt hatte. Und diese beiden Anarchisten hatten ihren Wohnsitz kurz bevor sie diese Taten begingen in der Schweiz. Und durch diese Taten wurde die Schweiz als Staat sehr stark unter Druck gesetzt von ihren Nachbarstaaten. Die fand, ihr lasst diesen Leuten viel zu viel Spielraum, die können bei euch ja machen, was sie wollen. Und der Schweizer Staat hat sich diesem Druck gebeugt und befunden, wir müssen die Leute mehr überwachen, besser überwachen. Und diese Entwicklung setzt sich eigentlich fort, also die Einführung einer ständigen Bundesanwaltschaft im Jahre 1889 war die direkte Folge des politischen Drucks seitens des deutschen Kaisers, der ultimativ gefordert hat, entweder macht ihr jetzt endlich etwas gegen diese ganzen politischen Querulanten und Attentäter oder sonst schließe ich die Grenze und annektiere die Schweiz. Vorher gab es in der Schweiz eigentlich keine eidgenössische politische Polizei, es gab keine Bundesanwaltschaft, es wurde in speziellen Fällen für wenige Monate ein Generalanwalt bestellt, der dann nachher auch wieder entlassen wurde und nur für einen Fall zuständig war, und so gab es eigentlich auch keine politischen Informationen, keine Fischen, wie man sie heute kennt, beim Staat über, was sind eigentlich für Leute im Land aktiv. Das änderte sich dann mit der Einführung dieser Bundesanwaltschaft, wo die ständige Behörde geschaffen wurde, die auch den Auftrag hatte, als politische Polizei tätig zu sein, Daten zu sammeln und diese Daten dann auch auf solchen Personalbogen, den Vorläufern der Fischen, zu ordnen und alles, was möglich ist, über diese Leute in Erfahrung zu bringen. Eine verstärkte Verfolgung setzte dann 1894 ein, als ein neues Gesetz geschaffen wurde. Ein Gesetz zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, bei der es vor allem auch um Sprengstoffdelikte ging. Hintergrund waren einige Sprengstoffanschläge in Frankreich, die aus anarchistischen Kreisen verübt wurden. Und dieses Gesetz wurde dann auch explizit als Anarchistengesetz bezeichnet und als solches auch behördenintern geführt. Die Frage, wie viel dann eigentlich der Staat, die Eidgenossenschaft bzw. die Kantone wirklich über die im Land aktiven und wohnenden Anarchistinnen und Anarchisten wusste, ist aber gleichzeitig doch wieder relativ schwierig zu beantworten. Zwar versuchte man, so viele Informationen wie möglich zu sammeln, gleichzeitig kann man in den Akten beobachten, dass es in gewissen Kantonen eigentlich de facto überhaupt keine Tätigkeit der politischen Polizei gab. Als eine Folge des Föderalismus kann man sagen, dass es gewisse Kantone gab, allen vor allem Genf und Zürich, die eine sehr aktive politische Polizei hatten. Genf und Zürich hatten jeweils zwei Personen extra angestellt, um sich um die politischen Leute zu kümmern, um Nachforschungen anzustellen. Und demgegenüber gibt es in anderen Kantonen eigentlich niemanden, der explizit zuständig ist. Vielleicht irgendwo ein Polizist, der noch im Nebenamt Teilzeit ein bisschen irgendetwas dazu macht und vielleicht alle paar Monate mal einen Brief nach Bern schickt, dass nichts passiert ist oder er einfach nichts mitbekommen hat. Aber das ist eigentlich eines der großen Kennzeichen der Schweiz zu dieser Zeit, ist, dass die politische Polizei sehr unterschiedlich stark ist in den verschiedenen Kantonen. Und auch der Datenaustausch von der Bundesanwaltschaft her beginnt wirklich erst im Jahre 1899 auf einer regelmäßigen Basis und vorher existiert dieser eigentlich nicht wirklich. Was man auch beobachten kann, ist, dass der größte Teil der Informationen, der in diesen geheimen Kreisschreiben veröffentlicht wird, an die Kantone geschickt wird, aus dem Ausland stammen. Allen voran aus dem Deutschen Reich, aus Frankreich und aus Italien. Und dass diese Informationen, soweit ich sehen kann, wirklich einfach 1:1, es kam ein Brief aus Berlin und der wurde dann 1:1 abgeschrieben und an die Kantone so weiter verschickt. Also man kann sagen, dass in keiner Art und Weise von Schweizer Behörden nachkontrolliert wurde, ist das jetzt ein Anarchist? Sind diese Vorwürfe, die da von den Behörden, von den benachbarten Staaten kommen, in irgendeiner Form gerechtfertigt? Man hat diese Vorwürfe einfach weiter transportiert und weiterverteilt. Das heißt, de facto konnte die kaiserliche politische Polizei in Berlin einen Vorwurf erheben und die entsprechende Person wurde dann auch in der ach so sicheren Schweiz nach den gleichen Vorwürfen verfolgt und gejagt. Was auch zu sagen ist, dass der Bund ein grosses Interesse daran hatte, dass eine politische Polizei existiert, dass explizit auch finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt wurden, um bestimmte politische Polizeien aufzubauen, so auch in Zürich, wo über mehrere Jahre hinweg Geld aus diesem Bundeskredit für einfach die Besoldung der zuständigen Polizisten verwendet wurde. Und was man auch sagen kann, ist, dass dieser Kredit von 15.000 Franken pro Jahr ab 1889 jährlich überschritten wurde. Und zwar teilweise um nur kleine Beträge, aber teilweise auch um über das Doppelte. Und dass das dann immer als Nachtragskredit der Bundesversammlung vorgelegt werden musste, was aber niemals ein Problem war, diese Mittel bewilligt zu bekommen. Also die politische führende Schicht war sich eigentlich immer einig, dass man gegen diese Anarchisten vorgehen muss und dass man eine starke politische Polizei braucht. Was man auch sagen kann, ist, dass wenn man anschaut, wie Grenzkontrollen verliefen, wie viele Polizisten eigentlich zu diesem Zeitpunkt überhaupt vorhanden war, dass man auch sagen kann, dass eigentlich sehr wenig Polizei überhaupt auch da war. Also Zahlen für den Kanton Graubünden Ende 19. Jahrhundert mit seinen doch eher langen Grenzen, die haben knapp 25 Polizisten. Und ein Polizist, der wandert dann seine paar Dutzend Kilometer ab und ist dann am ersten Tag irgendwie im Dorf A und eine Woche später dann mal im nächsten Dorf. Und das ist alles Grenze, die er theoretisch bewachen muss. Und das Gleiche kann man sogar auch für Basel, eine doch eher städtische Region, sagen, dass die den größten Teil ihrer Polizei einfach für Zollkontrollen eingesetzt hat und sehr viel der Grenze gar nicht bewacht war. Also es war zu diesem Zeitpunkt auch noch viel einfacher, sich über die Grenze zu bewegen, sich vor allem auch ohne Ausweispapiere über die Grenze zu bewegen. Es gab Ende des 19. Jahrhunderts noch nicht eine so stark formalisierte Ausweispflicht oder Ähnliches. Man konnte sich im Großen und Ganzen in ganz Europa bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges sehr frei eigentlich bewegen. Ja, ich komme jetzt zu meinen zwei Beispielfällen, wenn da gerade keine Fragen sind bisher. Ich probiere noch ein bisschen lauter zu sprechen, der Wunsch ist noch ein bisschen lauter. Zu meinen zwei Beispielfällen. Der erste Fall ist aus dem Jahre 1885. Es geht darum, es tauchen Briefe auf, es tauchen Drohbriefe auf und Warnbriefe, dass irgendwer beabsichtige, das Bundeshaus zu sprengen. Es gibt Drohbriefe mit anarchistischen Absendern und Warnbriefe eines Mitgliedes dieser klandestinen geheimen Gruppe, das plötzlich Zweifel und Angst bekommen hat und findet, oh, ich muss meine Brüder verraten und ich muss euch warnen, weil sonst passiert etwas Schlimmes. Und das ist einer dieser Warnbriefe mit einer kleinen Zeichnung der Zünduhr, der Dynamitladung, die mehrere hundert Kilo umfassen soll, gemäß einem der Warnbriefe und irgendwo in Bern versteckt ist, ganz in der Nähe des Bundeshauses. Und diese Briefe werden einerseits den Bundesbehörden direkt zugestellt, andererseits auch einzelne an die Zeitung. Und so wird das dann zum dominierenden Thema in der Schweizer Presse. Die Anarchisten wollen das Bundeshaus sprengen. Und der Bundesrat muss natürlich reagieren. Das kann er nicht einfach so auf sich sitzen lassen, dass das ein Haus bedroht ist. Und er bestellt einen Generalanwalt, den Berner Nationalrat Eduard Müller, der Ende Februar den Auftrag bekommt, sich mal mit diesen Anarchisten auseinanderzusetzen, über die man eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt sehr wenig weiß von staatlicher offizieller Seite her. Und der beginnt dann eigentlich am ersten Tag mit zusammen mit seinen zwei Untersuchungsrichtern Hausdurchsuchungen anzuordnen in der ganzen Schweiz, allen vor allem in Bern, in St. Gallen und Zürich. Und diese Untersuchung endet dann in einem Ausweisungsbeschluss gegen 21 Anarchistinnen und eigentlich nur Anarchisten, keine Anarchistinnen dabei, die Anfang Juni ausgewiesen werden. Einige wenige der Leute, die davon betroffen sind, werden bei diesen ersten Hausdurchsuchungen bereits verhaftet, verbringen die ganze Zeit von Ende Februar bis Anfang Juni in Untersuchungshaft, und andere werden erst im Verlauf dieser Untersuchungen im Verlauf folgender Hausdurchsuchungen verhaftet und müssen dementsprechend nicht so lange in Untersuchungshaft bleiben. Es lässt sich einfach sagen, dass den Leuten eigentlich häufig wirklich nichts Konkretes vorgeworfen werden konnte. Es konnte nachgewiesen werden, dass sie in anarchistischen Gruppen beteiligt sind, dass sie aber dass sie sonst eigentlich wirklich nichts begangen haben. Und der Bundesrat erklärt dann auch, dass die strafrechtliche Verfolgung dieser Personen beendet ist, dass man ihnen strafrechtlich nichts vorwerfen kann, außer eben Mitglied in einer anarchistischen Gruppe, den Besitz anarchistischer Zeitungen. Aber der Bundesrat hat die Ausweisungskompetenz und erklärt diese Leute dann halt dementsprechend ausgewiesen, um ganz einfach sagen zu können, wir wollen diese Leute nicht hier. Das ist die einfachste Art und Weise, dieses Problem in Anführungs- und Schlusszeichen für die offizielle Schweiz zu lösen, ist diese Leute einfach auszuweisen. Wenn man dann aber genauer hinsieht, der Vorwurf, der eigentlich zu diesem Zeitpunkt erhoben wird, ist die Beteiligung an der Propaganda der Tat. Und wie diese Beteiligung definiert wird, ist sehr unterschiedlich. Es reicht bei einzelnen Leuten bereits, dass sie die Freiheit, die anarchistische Zeitschrift von Johann Most und anderen besitzen oder diese weiterverbreiten. Das reicht in den Augen des Bundesanwaltes bereits, um an der Propaganda der Tat beteiligt zu sein. Was häufig auch reicht, ist einfach irgendwelche fremdsprachigen, nicht übersetzbaren Büchlein, Schriften oder Briefe zu haben. Man sieht hier bei einer Hausdurchsuchung gefunden ein Heft in tschechischer Sprache mit einzelnen Gedichten drin. Aber halt tschechische Sprache zu diesem Zeitpunkt einfach ein No-Go für die Schweizer Polizei. Das konnte man nicht übersetzen. Man hatte schon große Mühe mit Italienisch und Französisch. Schon das ist häufig irgendwie einfach nicht übersetzbar. Und das spiegelt sich dann auch wieder. Wenn so etwas gefunden wurde bei Hausdurchsuchungen, dann ist es verdächtig. Das Gleiche bei Mitgliederkarten von Vereinen, der böhmische Verein in Zürich, tönt nicht besonders gefährlich oder ähnlich, aber es steht dann noch Česká beseda daneben, die tschechische Diskussion, und man weiß ja nicht, was die dann konkret in diesen Vereinen besprechen, und man weiß nicht, was sie schreiben. Die Mitgliedskarte im anarchistischen oder im allgemeinen Arbeiterbildungsverein, der ein anarchistischer war, in Florisdorf. Florisdorf bei Wien hat jemand seine Karte dann halt von Wien noch in die Schweiz gebracht und behalten, obwohl er nicht mehr weiter Mitglied war. Aber einer der Morde, die Stellmacher und Kammerer zur Last gelegt wurden, geschah in Florisdorf bei Wien. Ein weiteres Indiz, dass man diese Leute ja eigentlich gekannt haben muss, dass da irgendwelche Verbindungen da gewesen sein müssen. Und solche Indizien werden einfach zu Haufen gesammelt und akkumulieren sich dann in einer diffusen Grundverdächtigung gegen alles, was fremd ist, alles, was anarchistisch-sozialistisch ist. Und das sind dann eigentlich, obwohl keine expliziten Gründe da sind, die Gründe für Ausweisungen. Das Gruppenfoto des Arbeitervereins Freiheit in Bern, der größte anarchistische Arbeiterverein in der Schweiz, wenn man die Fotos ansieht von Männern, nur Männern in Anzug und mit Fliege, stellt man sich heute schon ein bisschen etwas anders unter den gefährlichen Anarchisten vor. Aber es zeigt auch, dass bis zu dieser ersten Verfolgungswelle durchaus auch ein sehr freigelebter, ein sehr selbstdarstellender, nicht klandestiner, anarchistischer Kulturbetrieb, Vereinsbetrieb in der Schweiz vorhanden war, dass man sich nicht gescheut hat, sich in Anzug und Krawatte zu kleiden und fotografieren zu lassen und davon Postkarten zu produzieren. Das ist etwa ein halbes Jahr vor der ersten großen Verfolgungswelle entstanden und später findet man solche Ausdrücke einer Vereins- und Zusammengehörigkeitskultur eigentlich nicht mehr und nie mehr in diesem Ausmaße. Auch hier die Mitgliedskarte im anarchistischen Verein Freiheit. Auf der Rückseite hat es für jeden Monat ein kleines Fältchen, wo man ein schönes Stempelchen draufdrucken konnte, wenn man den Mitgliederbeitrag bezahlt hat. Und sie haben teilweise sehr brav bezahlt, die Anarchisten, einfach nicht immer sehr regelmäßig und sehr lange. Aber man kann wirklich dann nachverfolgen, wie lange gewisse Leute im Verein Mitglied waren, wie schnell sie wieder weggegangen sind, freiwillig oder dann auch zwangsweise. Und diese Dokumente sind etwas an dem spannendsten, was man aus diesen strafrechtlichen Verfolgungen heute eigentlich noch rausziehen kann, um auch ein bisschen zu sehen, wie die anarchistische Bewegung sich selbst auch gesehen und gelebt hat. Fotos von einzelnen Personen, die sich von sich selber anfertigen ließen oder in diesem Fall von Anton Kammerer, einem der zwei berüchtigten gesuchten Attentäter, die dann 1885 auch in Deutschland hingerichtet wurden. Und solche Bilder wurden von Kammerer wie von Stellmacher als Gedenkbilder in größeren Auflagen produziert, als Gedenkbilder an die Märtyrer der anarchistischen Bewegung, auch vertrieben innerhalb der Bewegung und darüber hinaus. Und bereits auch der Besitz eines solchen Fotos reichte dann aus als Grund zur Ausweisung. Was im Allgemeinen auch auffällt, ist der große Unterschied zwischen der deutschsprachigen Schweiz und der französisch- und italienischsprachigen Schweiz bei dieser Untersuchung. Die italienischsprachige Schweiz existiert nicht. Es gibt keinen einzigen Verdächtigen, keine einzige Untersuchung in der ganzen italienischsprachigen Schweiz. In der Romandie gibt es Nachforschungen. Es gibt eigentlich sehr schnell auch sehr intensive Nachforschungen, aber von den schlussendlich ausgewiesenen 21 Personen stammen 18 aus der Deutschschweiz und 3 aus der Romandie. Und das, obwohl so bekannte Anarchisten wie Élisée Reclus, der in der Nähe von Montreux wohnt, auch einer der ersten ist, der einer Hausdurchsuchung zum Opfer fällt, bei ihm zu Hause die komplette Abonnementenliste des Revolté gefunden wird, wo Rechnungen gefunden werden, die er für diese Zeitung bezahlt, wo Manuskripte gefunden werden, wo Hunderte von Zeitungen gefunden werden. Und Reclus ist natürlich empört darüber, dass er da behaussucht wird. Er nervt sich darüber, aber er hat keine Konsequenzen zu befürchten schlussendlich. Obwohl er so eine zentrale Figur ist in der Bewegung, wird er nicht ausgewiesen schlussendlich. Es werden andere Leute, die am Revolté beteiligt sind, werden ausgewiesen, aber er nicht. Und da stellt sich schon die Frage, wieso nicht? Eine der Erklärungsmöglichkeiten ist, Reclus war nicht nur Anarchist und dort sehr aktiv, sondern auch als Geograf, weltweit bekannt eigentlich auch. Er hatte Beziehungen in höchste Regierungskreise, er verfügte über Geld. Und die Frage ist schon, hat man sich da ein bisschen Aufregung und Mühe erspart von Seiten der staatlichen Behörden und lieber andere ausgewiesen, die problemlos auszuweisen waren, oder wieso gibt es gibt es diese großen Unterschiede. Demgegenüber in der Deutschschweiz der einfache Besitz einer Zeitung, die Mitgliedschaft in einer anarchistischen Gruppe reicht für eine Ausweisung. Und das zeigt einfach auch, wie willkürlich diese Ausweisungen erfolgten, wie viel Ermessensspielraum schon nur der Generalanwalt und die eidgenössischen Untersuchungsrichter hatten und dass de facto eigentlich sehr zufällig jemand von einer solchen Ausweisung betroffen sein konnte und dann nachher das Land verlassen musste. Nach diesen Ausweisungen verlieren sich häufig die Spuren der davon betroffenen Anarchisten, Anarchistinnen, wenigstens in der Schriftlichkeit der Behörden. Es gibt einzelne Anarchisten, die dann teilweise einige Jahre später oder sogar Jahrzehnte später dem Bundesrat einen Brief schreiben, ein Gesuch schreiben, sie würden sich gerne wieder in der Schweiz niederlassen. Kann man sich heute von einem Anarchisten auch nicht zwingend vorstellen, dass er den Staat, der ihn ausgewiesen hat, ganz lieb und brav und schriftlich im Voraus darum bittet, doch bitte wieder kurz da leben zu dürfen. Aber häufig hat es einfach auch Gründe, dass die Familien dieser Ausgewiesenen dann durchaus noch in der Schweiz sind, dass sie gerne wieder ihre Familien sehen würden, mit ihren Familien zusammenleben würden. Und das ist dann eine der Folgen dieser Ausweisungen, die sehr versteckt eigentlich sind. Wenn man sieht von den Ausgewiesenen, es gibt doch einige, die verheiratet sind und mehrere Kinder haben, zwischen 2 und 5 oder 6. Und es ist einfach nicht nur diese eine Person, die von der Ausweisung betroffen ist, die genannt wird im Ausweisungsdekret, sondern es sind häufig wirklich auch die ganzen Familien, die darunter zu leiden haben. Und gleichzeitig, was sich auch beobachten lässt, ist, dass viele Anarchisten einfach finden, ich bin jetzt halt einfach wieder in der Schweiz. Ich habe zwar ein Ausweisungsdekret, aber die Leute werden dann teilweise einige Jahre später, teilweise Jahrzehnte später, zufällig bei einer Polizeikontrolle erwischt und haben sich einfach nicht an die Ausweisungen gehalten. Wenn man bedenkt, wie wenig Polizei eigentlich auf den Straßen vorhanden war, ist das wahrscheinlich der viel häufigere Fall als der umgekehrte, dass die Leute nämlich schlichtweg einfach im Land sind, auch im Land arbeiten, das Land auch problemlos verlassen und betreten können und sie einfach nicht registriert und bemerkt werden. Was auch häufig vorkommt, ist, dass Leute, die ausgewiesen sind, ein Beispiel Paul Schulze, im Genf wohnhaft war und sich dann nachher nach seiner Ausweisung einfach in Annemasse oder gleich neben Genf niederlässt und von dort brieflich wie persönlich genau die gleichen Kontaktnetze wie vorher pflegt, dass er an den gleichen politischen Projekten weiterhin beteiligt ist, für die gleichen Zeitungen schreibt, auch weiterhin Geld sammelt, dass eigentlich auf diese Ausweisung häufig die politische Funktionsweise der anarchistischen Bewegung nicht sehr stark behindert, dass teilweise dann Leute, die ausgewiesen sind, im Fall von Moritz Schulze, dem Bruder von Paul, dieser dann über London nach New York fährt und dort zusammen mit Johann Most an der Freiheit weiterarbeitet, regelmäßig auch Kontakt in die Schweiz pflegt, zu seinem Bruder dann nach Frankreich, nachdem er ausgewiesen wird, dass sich dann aber eigentlich die Beziehungsnetze und die Netze des gegenseitigen Austausches innerhalb der anarchistischen Bewegung gerade auch durch die Ausweisungen globalisieren. Dass die Leute ein viel stärkeres und viel breiteres Beziehungsnetz nachher entwickeln, als dass es vorher vorhanden war. Dass dann aber auch das Beziehungsnetz im Fall von Paul Schulze reicht, dass er von seinem Bruder Moritz aus New York einen Brief bekommt, um ausgewiesen zu werden. weil es ist ja böse, so einen Brief aus New York von einem, der bei der Freiheit mitarbeitet, auch wenn der Inhalt rein persönlicher Natur ist. Was sich auch sagen lässt zum Nichtvorhandensein der Frauen in diesen ganzen Behördenprotokollen, dass es zwar häufig so ist, dass auch die Ehefrauen der politisch Aktiven verhört wurden, dass aber die Einschätzung von Seiten der Polizei eigentlich immer war, das ist jetzt halt seine Frau, die hat ja sowieso keine Ahnung von dem ganzen politischen Zeugs, und dass teilweise die Frauen durchaus auch aussagen. Nur die Frage ist, wieso sagen sie es aus? Sagen sie es aus, weil es wirklich so ist, oder sagen sie es so aus, weil man doch dem netten Herrn Polizist von nebenan nicht unbedingt noch auf die Nase binden will, dass man eigentlich auch politisch aktiv ist und vielleicht häufig sogar noch stärker politisch aktiv ist als der Mann. Aber das ist wirklich eine große Beobachtung, die man machen kann. Frauen tauchen als Anhängsel auf, Maximum als Konkubinen, aber ihnen wird niemals politisches oder politische Fähigkeit zugetraut auch. Was teilweise dann durchaus auch positive Nebenwirkungen hat. Es gibt ein schönes Beispiel von Margarete Fass-Hardegger, die während des Generalstreiks 1912 in Zürich aus dem Volkshaus, das vom Militär umstellt ist, einfach die ganzen Protokollbücher und Abrechnungen und alles, was irgendwie politisch sensibel ist, einfach unter dem Rock zusammen mit einer Freundin rausträgt und natürlich von niemandem kontrolliert wird und so alle belastenden Beweismaterialien einfach schlichtweg verschwinden. Und ich würde sagen, das ist häufig auch der Fall bei der anarchistischen Bewegung, dass es eigentlich sehr viele politisch aktive Frauen gibt. Sie sind in diesen Quellen, in den staatlichen Quellen, einfach extrem schlecht fassbar. Es gibt einzelne Hinweise darauf, dass dann zum Beispiel die Frau von Stellmacher, die dann weiterhin in der Schweiz wohnen bleibt, nachdem ihr Mann die Attentate begangen hat, in Deutschland hingerichtet wurde, eigentlich ein Organisationszentrum wird dieser Produktion und des Vertriebes von Stellmacherbildern, des Weitervertriebs der Freiheit, dass ihre Wohnung genutzt wird als konspirative Wohnung, dass in dieser Wohnung dann auch zwei Genossen schlussendlich verhaftet werden, ein paar Monate später, aber dass sie auch die Einzige ist, die Französisch spricht in diesem Haushalt, in einem Haushalt, der so ungefähr alle anarchistischen Zeitungen abonniert hat, die zu diesem Zeitpunkt vorhanden sind, zum großen Teil auch französischsprachige, und es eigentlich sehr klar indirekt aus den Quellen doch herauszulesen ist, dass sie sehr aktiv waren, aber sie tauchen einfach viel zu selten auf. Ja, das wäre es zu dieser ersten großen Ausweisungsdekret. Ich komme zum Attentat auf die Kaiserin von Österreich 1898 und dessen Folgen. Am 10. September 1898 wurde in Genf Sissi von Österreich mit einer Feile erstochen bzw. angestochen, weil nachdem die Feile sie getroffen hat, ging sie noch auf den Raddampfer, der auf den Genfersee fuhr, und sie brach dann zwei Stunden später zusammen, starb. Und dieses Ereignis war ein Riesenschock für Genf, für die Schweiz, für eine an Sissi als doch nicht allzu böse Vertreterin des Kaisertums, als die große Glamour-Figur dieser Zeit. Der Bundesrat kam unter endlosen Druck. Jegliche Zeitung im Ausland, jegliche Regierung beschwerte sich bei der Schweiz, das dürfe doch nicht sein, dass es so weit komme, dass so ein Anarchist wie Luceni, er hat sich nie sehr explizit zum Anarchismus bekannt, bevor er im Gefängnis war. Er hatte einfach einige anarchistische Zeitungen dabei, als er verhaftet wurde, ein Liederbüchlein. so etwas begehe. Der Bundesrat handelte sehr schnell, schon am 23. September, also nur 13 Tage nach der Tat, wurden 36 Personen als ausgewiesen erklärt. Luceni war auch schon verhaftet im Gefängnis. Und diese schnelle Reaktion des Bundesrates zeigt eigentlich auch eine der Entwicklungen über diese letzten 15 Jahre, die die politische Polizei in der Schweiz und die Reaktionsfähigkeit der Herrschenden eigentlich ausmacht. Dass es möglich war, in so kurzer Zeit so viele Leute auszuweisen, ist das Ergebnis dieser ganzen Datensammlungen, die durch die Einführung der politischen Polizei begonnen wurden. Und was auch auffällt, ist dann bei der Begründung, dass einerseits häufig auf schon frühere Ausweisungen verwiesen wird, dass andererseits eigentlich für diese ganze Liste von Ausgewiesenen hier seht ihr noch kurz Luceni und nochmal eins führen gern und dann nochmal eins führen und nochmal eins führen. Ja, diese endlose Liste der Ausgewiesenen, für die reicht dann einfach eine ganz kurze Sammelbegründung, dass all diesen vorgestellten Personen irgendwie vorgeworfen wird, dass sie entweder an einem Raub beteiligt waren oder mal irgendwo ausgewiesen wurden oder falsche Pässe besetzt hätten oder sich irgendwie an der anarchistischen Propaganda beteiligten. Und gleichzeitig, wenn man dann den einzelnen Namen, den einzelnen Leuten ein bisschen nachgeht, sieht es nicht mehr so aus, dass jeder einzelne von diesen 36 all das begangen hat, sondern dass man einfach so ein bisschen zusammengewürfelt hat, was man irgendwie an Vorwürfen gegen einzelne Leute auf dieser Liste finden konnte, und das reicht dann als Begründung. Denn wenn man die Quelle dieser Liste anschaut, findet sich ein Tag bevor der Bundesrat diese Ausweisungen deklariert, findet sich ein Brief des Bundesanwalts an den Bundesrat, der begleitet ist von einer Liste mit etwa 200 Namen, mit 200 Namen von Anarchisten, vermeintlichen Anarchisten und Informationen, die bis zu 3 Jahre alt sind, indem der Bundesanwalt schreibt: Das ist alles, was ich gerade irgendwie greifbar habe. Wir müssten dringend Untersuchungen anstellen, aber das ist jetzt alles, was ich gerade da habe, und das sind veraltete Informationen. Also weist nicht einfach aus. Und am nächsten Tag deklariert der Bundesrat diese Ausweisungen. Wenn man diese zwei Listen dann vergleicht, findet sich an Informationen häufig nichts weiter als: Diese Person wird verdächtigt, Anarchist zu sein. Es gibt auf derselben Liste Leute, die als gemeingefährliche Anarchisten deklariert sind, die nicht ausgewiesen werden. Es gibt Einzelne, die als gemeingefährliche Anarchisten deklariert werden, denen vorgeworfen wird, mit einem Messer auf der Straße gespielt zu haben. Das ist so die Art und Weise, wie diese Prädikate gefährlich, gemeingefährlich, Anarchist zusammenkommen. Und wenn man sich dann die Liste nochmal anschaut, fällt auch auf, es sind vor allem Italiener, es sind 28 Italiener darauf, 5 Franzosen, ein Österreicher, ein Spanier und ein Pole. Es fällt einfach auf, man hat ein relativ klares Feindbild. Und ein relativ klares Feindbild, gegen das jetzt vorgegangen werden muss, gegen das der Bundesrat jetzt zeigen muss, er ist bereit zu handeln und er kann handeln. Und das ist dann auch die breite Reaktion nach diesem Ausweisungsdekret von vielen europäischen Regierungen, von vielen Zeitungen, ist: Ja, jetzt seht ihr, die Schweiz kriegt es ja doch hin, sie machen schnell etwas, sie sind effektiv geworden. Und von dem her hat der Bundesrat mit dieser Ausweisung außenpolitisch sehr viel erreicht, er hat innenpolitisch sehr viel erreicht. Und gleichzeitig findet sich dann ein weiterer Brief des Bundesanwalts an die verschiedenen Polizeidirektionen, wo er findet, also von 18 dieser 36 Ausgewiesenen wissen wir, wo sie sind, die haben wir schon ausgewiesen. Von den weiteren 18 haben wir eigentlich gar keine Ahnung, wo die sind. Wir wissen nicht, wann sie das letzte Mal in der Schweiz gewesen sind. Wir wissen auch nicht, ob sie überhaupt jemals in der Schweiz gewesen sind. Wir haben einfach diese Namen. Und wenn man dann die Akten der nächsten 20 Jahre anschaut, dann zeigt sich genau eine Person dieser 18 nicht erfassten, wird rein zufällig 1902 in Genf bei einer Personenkontrolle erwischt und dann ausgewiesen. Aber alle anderen Personen, die tauchen nie irgendwie irgendwo jemals wieder auf in der ganzen Behördenschriftlichkeit. Und das zeigt halt auch, dass es dem Bundesrat eigentlich vor allem darum ging, irgendwie Reaktion und Aktion zu beweisen, ohne auf irgendwelche abgestützten Informationen sich zu berufen, auch ohne irgendwelche rechtsstaatlichen Gerichtsprozesse abzuwarten, sondern einfach zu handeln, auch wenn diese Handlung eigentlich gar keine, wenigstens in Teilen der Fälle, berechtigte Grundlage hatte. Und was dann als weitere Folge dieser ganzen Geschichte rund um das Attentat auf Sissi folgt, ist die geheime Konferenz zur Verteidigung gegen den Anarchismus in Rom Ende 1898. Das ist eine der ersten zwei großen internationalen Konferenzen zu diesem Thema, wo sich die verschiedenen europäischen Regierungen zusammensetzen, einen internationalen Datenaustausch beschließen und dieser Datenaustausch ab dann wirklich auch mehr oder minder funktioniert. Wenn man dann sieht, wer wirklich davon betroffen ist, sind es auch wirklich in der Schweiz politisch aktive Anarchisten von diesem Ausweisungsdekret, wie beispielsweise der Drucker Ferdinando Germani in Neuenburg, der seit Jahrzehnten eigentlich in der Schweiz lebt. Er wurde 1882 aus Frankreich ausgewiesen, dann 1891 aus dem Kanton Watt ausgewiesen, aber eigentlich immer in der Schweiz ist, aktiv ist für die anarchistische Bewegung auch, als Drucker selbstständig Zeitungen mitproduziert. Und beispielsweise gerade im September 1898 dieses Blatt druckt, Il Profugo, ein vierseitiges Blatt aus nur Karikaturen eigentlich und Zeichnungen, die das Leben oder Szenen aus dem Leben eines Ausgewiesenen, eines Exilierten darstellen, wo man hier schön sieht, die Polizei, die Bourgeoisie, alle sind hinter einem her, die Armee ist hinter einem her und mit dem Stock über die Schulter, das ganze Besitztum über der Schulter. Es muss einfach weitergehen, man läuft einfach weiter. Und das ist so diese Stimmung, die gerade auch in den Kreisen der anarchistischen Bewegung vorherrscht. Man richtet sich gar nicht mehr häufig darauf ein, lange an einem Ort zu bleiben. Man richtet sich eigentlich darauf ein, dass man sowieso relativ bald wieder weiter muss, dass man weiter getrieben wird. Und trotzdem bringt man es dann noch fertig, hier der Agitatore, eine anarcho-kommunistische Zeitung, die auch unter anderem von Germani und vier weiteren bei dieser großen Ausweisung Betroffenen produziert wird. Man bringt es dann trotzdem fertig, sehr schnell wieder eine Zeitung produzieren zu wollen. einige Leute der Gruppe um Germani, wie Ciancabilla, landen dann schlussendlich in den Vereinigten Staaten und gründen auch dort in der kürzester Zeit wieder eine neue anarchistische Zeitung. Also man will den politischen Aktivismus nicht aufgeben, man gibt den politischen Aktivismus nicht auf, trotz der staatlichen Verfolgung. Germani als Spezialfall probiert dann aus seinem Exil in London doch noch gegen seine Ausweisung auch zu rekurrieren, das, was nicht erlaubt und was nicht möglich ist, gemäß den Gesetzen der Schweiz, und schickt Mitte April 1899 eine Beschwerde an den Nationalrat, und der Bundesrat fühlt sich dann sogar bemüßigt, dann doch noch zu antworten und führt auf x Seiten auf, wieso jetzt er das Recht hat, Leute auszuweisen, und stützt sich dabei hauptsächlich auch einfach auf die Publikationstätigkeit und schon früher erfolgte Ausweisungen. Ja, vielleicht zum einen Beispiel noch Errico Malatesta, auch in der Schweiz ausgewiesen. 1879 wird in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni 1891 in Lugano verhaftet, wird wegen Ausweisungsübertretung zu einer Gefängnisstrafe von knapp 2 Monaten und einer Buße verurteilt, nachher an die Grenze gestellt und abgeschoben. Zeigt sich auch, diese Ausweisungen hielten sehr lange. Wer mal ausgewiesen wurde aus der Schweiz, der blieb als ausgewiesen erklärt, und wenn er von der Polizei aufgegriffen wurde, dann wurde er auch verhaftet und wieder ausgewiesen. Es zeigt auch, wenn die Leute nicht im Land waren und eine Ausweisung erhielten, wie die Hälfte der von der Ausweisung 1898 Betroffenen wurde, wenn er in einem anderen Land aufgegriffen wurde, trotzdem ihm vorgeworfen, ja, aber du wurdest ja schon mal ausgewiesen da. Das ist auch etwas, was einem dann wie eine Hypothek bis zu einem gewissen Grad einfach immer am Rücken haften blieb. Ich denke, zum Schluss kann man als Erkenntnis für die staatliche Verfolgung sagen, dass sich einerseits in diesem ganzen Zeitraum die Begründungen... seit mehr oder weniger 1899 gab es den regelmäßigen Austausch von diesen Daten, wer als ausgewiesen erklärt wurde. Häufig erfolgte dieser Austausch dann aber relativ spät, also dass man so 1-2 Wochen nach der konkreten Ausweisung dann mal irgendwie der Schreiber bei der Bundesanwaltschaft das Schreiben verfasst hat und dann an die Berliner geschickt hat, und auf dieser Ebene die Information eigentlich zu spät kam, um wirklich wirksam zu sein. Es gab aber auf der lokalen Ebene zwischen den lokalen Polizeibehörden gab es sehr unterschiedlich enge Kontakte. Also beispielsweise die Genfer, die haben sehr gut zusammengearbeitet mit ihren Kollegen von der französischen Seite. Die haben wirklich, also die Leute im Vorhinein benachrichtigt, wir kommen dann jetzt mit einem, und den dann teilweise wirklich auch direkt übergeben, was dann wieder einer Auslieferung entsprach. In anderen Kantonen findet sich das aber wiederum überhaupt nicht, sondern auch ein mehr oder weniger Verteidigen des Nicht-Ankündigens von Ausweisungen von lokalen Polizeibeamten. Also dass der Basler irgendwie findet, du, also mein nettes Arschloch von da drüben, das will ich jetzt nicht informieren, dass ich ihm da jetzt einen Anarchisten an die Grenze stelle. Und das führt dann teilweise dazu, dass die Leute wirklich einfach problemlos durchkommen. Es führt teilweise aber auch dazu, dass im einen Fall dann irgendwie zwei ausgewiesene Anarchisten aus der Schweiz in Straßburg verhaftet werden, von damals noch den Deutschen im Elsass, die dann wieder an die Grenze bei Basel zurückgestellt werden und die Deutschen dann finden, du, hey, aber das geht jetzt ganz und gar nicht, dass ihr uns da unangekündigt einfach diese zwei hinstellt, nehmt sie wieder. Und die Schweizer dann irgendwie finden, du, also eigentlich, wir wollen sie ja nicht und darum haben wir sie auch an die Grenze gestellt, aber so ungefähr, wir probieren es dann mal bei den Italienern unten. Und da finden sich wirklich so Diskussionen zwischen den verschiedenen Polizeistellen und auch zwischen den einzelnen Schweizer Kantonen, die sich da teilweise sehr ähnlich verhalten, also sich auch nicht gegenseitig informieren und sich dann wieder darüber beschweren. Ist das ungefähr? Okay.
Sind da nicht die Auswirkungen auch des noch jungen Bundesstaates?
Sicher. Wobei, ich glaube, das ist etwas das, was man... Eigenständigkeitsempfindungen und auch Bestrebungen. Und ich glaube, das ist wirklich das, was man sagen kann, dass das eine der Entwicklungen ist, dass dieser neue Feind, der Sozialismus zu Beginn, der Anarchismus sehr explizit, häufig die Gräben gerade auch zwischen katholischen und reformierten geholfen hat zu überdecken. Also wir haben 1891 den ersten katholisch-konservativen Bundesrat und wir haben wirklich dieses neue Feindbild, der hilft, die alten Feindbilder zu überdecken und sich dann man sich doch zusammenrauft, weil ja eben da die geheime anarchistische Internationale mit all dem Dynamit halt schon der größere Feind ist als der Katholik vom Dorf nebendran, obwohl es die letzten Jahrzehnte anders ausgesehen hat. Aber es ist gerade auch mit dieser Ausweisungsbefugnis des Bundes. Also es geht sehr stark darum, dass der Bund sich da neue Kompetenz organisiert, sich mit der Schaffung der Bundesanwaltschaft eigentlich zum ersten Mal auf eidgenössischer Ebene Kompetenzen im Polizeibereich sichert, die vorher rein Kantonalkompetenz war. Und das ist wirklich eine der Dinge, die man definitiv feststellen kann. Dieser eidgenössische Bundesstaat formt sich auch in Abgrenzung gegenüber Sozialisten, gegenüber Anarchisten und nutzt, ob bewusst oder unbewusst, teilweise sicher bewusst, auch dieses neue Feindbild und diesen neuen Feind, um sich selber zu bilden. Ist das... Okay, dann... Was auch noch eigentlich auffällt, ist, dass man innerhalb auch der anarchistischen Bewegung eine Verschiebung des Feindbildes hat. Man hat zu Beginn der 1880er, Mitte der 1880er Jahre sehr klar die Deutschen, die österreich-ungarischen Anarchisten und Sozialisten als Feindbild. Die Italiener tauchen noch nicht auf, in keiner Art und Weise. Und dann Mitte der 1890er Jahre, Ende der 1890er Jahre sind es dann wiederum sehr, sehr dominant die Italiener, die alles andere verdrängen. Und da durchaus auch in Mischung mit einem klassisch xenophoben, anti-italienischen Befinden in breiten Teilen der vor allem auch Deutschschweizer politischen führenden Schicht, aber auch der politischen Polizei und der Polizeibeamten, wo sich diese zwei Feindbilder, der Italiener und der Anarchist, einfach kumulieren im bombenwerfenden, messerzückenden Anarchisten. Was man für die anarchistische Seite aus meiner Sicht sagen kann, ist wirklich eine Adaption an die Gegebenheiten. Man ist nicht glücklich, dass man ausgewiesen wird, aber man lehrt damit zu leben. Man lehrt auch gewisse Vorteile daraus zu ziehen. Man lehrt ein eher nomadisches Leben zu führen auch. Man verwendet falsche Namen, man verwendet gefälschte Pässe, einzeln herausgewiesen, haben ein Dutzend Pseudonyme, die schon nur die Polizei kannte. Wie viele andere haben sie dann wirklich auch benutzt? Es entsteht wirklich eine ganze Kultur auch des sich über das Ausgewiesensein hinwegzusetzen, doch in die Länder zurückzukehren, aus denen man ausgewiesen ist. Und es gibt sogar eine ganze Kultur, ein schönes Zitat eines italienischen Anarchisten: Ich will mich zuerst aus jedem europäischen Land vertreiben lassen und dann gehe ich nach Amerika, aber vorher gehe ich nicht. Also das wirklich wie zu einer gewissen Kultur wurde, sich ausweisen zu lassen. Ja, damit wäre ich am Ende meiner Zeit, mehr oder minder. Und danke euch für die Aufmerksamkeit. Wenn irgendwelche Fragen sind, bitte einfach stellen, wenn irgendwas unklar war. Aber einfach mal danke.